Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner.
Eine Frau Pfarrer gibt es in der katholischen Kirche ja nicht, aber wenn dem jemand nahe kommt, dann ist es in Tirol vermutlich Mona Mraz. Sie ist die Pfarrassistentin der Pfarrgemeinde Angert, Anna Berg und Maria Stein und bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie sind ja nicht nur Pfarrassistentin, sondern gleichzeitig auch die Leiterin der Pfarre, weil Sie Vorsitzende im Pfarrkirchenrat sind. Das heißt sozusagen ja irgendwo auch der Big Boss. Aber vielleicht können Sie uns einen Einblick geben für alle, die jetzt nicht so kirchenfit sind. Wo trifft man Sie denn überall an? Welche Aufgaben übernehmen Sie da?
Wenn man die Pfarre als einerseits pastorale Servicestelle sieht und andererseits als einen Platz, der auch wie ein Unternehmen geleitet wird, dann heißt es bei mir, dass man mich überall trifft. Denn es ist eben so, dass ich grundsätzlich in der Pastoral tätig bin, was Gottesdienste anbelangt oder Beerdigungen, Vorbereitung auf Erstkommunion, Firmung, aber eben auch, was unser Budget betrifft. Wir müssen uns auch da und dort nach der Decke strecken. Wir sind keine reiche Pfarrgemeinde. Und das heißt, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir uns selbst versorgen. Und da gehört es dazu, dass wir eben das Budget im Überblick haben, dass wir Möglichkeiten finden, wo wir Einnahmen generieren können. Und auch da bin ich dann aktiv und anzutreffen.
Wenn wir jetzt auf den Teil kommen, der vor allem die Messen betrifft und die Seelsorge betrifft, da gibt es Bereiche, die dürfen ja nur geweihte Männer vornehmen. Aber eines davon und eines der heiligen Sakramente ist ja die Taufe. Und dann habe ich aber gehört, es gibt in Angert Familien, die sagen, nein, unser Kind ist trotzdem von der Mona getauft worden. Wie ist denn das möglich?
Das ist also die eigentliche Idee dahinter war, dass wenn Menschen sich dort wünschen, dass ich komme und die Taufe vollziehen, sie zuerst mal eine Absage bekommen, weil ich es nicht machen darf. Unsere Diözese lässt es nicht zu. Aber wir haben eine Form gefunden, zusammen mit einem Altpfarrer. Der Matthias bestreitet dann diese Taufen mit mir gemeinsam. Und dann ist es auch nicht so unrichtig, wenn sie dann sagen, Mona hat getauft, obwohl es eigentlich nicht stimmt. Aber wenn das Gefühl passt, bin ich ja schon zufrieden.
Das heißt, man hat so einen Weg gefunden, so eine Lösung, die irgendwie alle zufriedenstellt, weil es kirchenrechtlich in Ordnung ist, aber gleichzeitig Sie auch als Frau federführend an der Taufe teilnehmen dürfen, wenn man das so sagen darf. Sie sind ja generell als Frau in der Kirche, haben Sie doch eine Karriere hingelegt, wenn man das so formulieren darf, in diesem Rahmen, weil Sie sind ja auch in mehreren Kommissionen der Erzdiözese Salzburg tätig. Dennoch aber, es gibt diese Bereiche, die nur geweihten Männern obliegen. Ist das etwas, das Sie stört, zu wissen, es gibt Funktionen, die können Sie niemals ausüben, nur aufgrund Ihres biologischen Geschlechts?
Ja, also es gibt tatsächlich Momente, wo es einen nicht nur stört, sondern wo es einen auch verstört, weil es einfach bei uns in Zeiten wie diesen kein Thema sein sollte, ob man Mann oder Frau ist. Aber es anzunehmen, auch als Herausforderung zu sehen und auch sich bewusst zu sein, dass man es versuchen muss, um dann vielleicht in der Zukunft auch etwas zu ändern. Das habe ich mir einfach auf die Fahnen geschrieben, weil man als Vorbild, allein wenn dann junge Mädchen sehen, dass ich Gottesdiensten vorstehe, dass ich Leitungsposition übernehme, dann glaube ich, habe ich schon was geschafft und bin nicht nur frustriert, ganz im Gegenteil.
Weil Sie gerade die jungen Menschen, Mädchen haben Sie angesprochen, es gibt immer mehr Kirchenaustritte. Ich glaube, im vergangenen Jahr waren es österreichweit mehr als 90.000. Ein Thema für gerade junge Menschen ist, dass sie die Kirche als Institution als nicht mehr zeitgemäß empfinden. Jetzt sind Sie selber verheiratet und Mutter von zwei Teenagern, zwei Söhne, die sind 12 und 15 Jahre. Wie gehen denn die mit dem Thema Kirche um? Was bedeutet das für Sie und wie gehen die auch damit um, was Sie in der Kirche leisten?
Ja, also das Erste ist sicher, dass Sie einfach eine Mutter haben, die im kirchlichen Kontext ihren Beruf ausübt. So pragmatisch sehen Sie es mal grundsätzlich. Ihre eigene Haltung zur Kirche, die ist sicher geprägt von mir, aber auch nicht übergeprägt im Sinne von, dass sie jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen würden. Ganz im Gegenteil, also mir war es immer wichtig, dass sie für sie tatsächlich auch den Rahmen schaffe, dass sie Kirche positiv wahrnehmen. Da hätte es nicht gepasst, dass man sie einfach nur in die Kirche am Sonntag steckt, egal wer und wie da gefeiert wird. Das heißt, sie haben ein Kirchenbild, das positiv ist, das ist mir wichtig, und werden dann sicher irgendwann darauf zurückgreifen. Jetzt als Teenager haben sie einfach auch ganz andere Themen, die sie beschäftigen.
Wie geht es Ihnen selber? Viele sagen ja, sie können an sich mit dem Glauben, mit dem katholischen Glauben schon etwas anfangen, aber nicht mit der Kirche als Institution und nicht mit dem Haus Gottes. Wie geht es Ihnen damit? Ist die Kirche als solche noch zeitgemäß?
Die Kirche an sich zeitgemäß, da glaube ich, müssen wir nicht einmal darüber diskutieren, dass es da sehr wohl Schritte gäbe, die man jetzt setzen müsste. Aber was mir immer wichtig ist, ich habe meinen Glauben und kann den überall ausleben, ob am Berg oder am Strand. Das mag alles sein, aber zu uns gehört einfach auch die Gemeinschaft. Und ohne Gemeinschaft ist unser Glaube obsolet. Also wenn es nur um mich geht, dann kann ich gar nicht von einem christlichen Glauben sprechen. Und das wäre dann natürlich unsere Aufgabe, dass wir diese Räume wieder aufmachen, dass Gemeinschaft möglich ist, in welchen Formen auch immer. Also ich muss jetzt auch sagen, es ist nicht immer die Kirche und nicht immer der Gottesdienst, wo eben dann Glaube praktiziert wird oder wo Kirche gelebt wird, sondern das ist oft auch außerhalb. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir viel mehr darauf eingehen, um wieder Menschen anzusprechen mit unserem Inhalt, mit unseren Botschaften und mit dem, was wir auch Gutes leisten können.
Wo gelingt Ihnen selber das am besten? In welchen Kontexten?
Es ist bei uns doch sehr auffällig, dass, wenn man schaut, in der Kirche hast du ungefähr 5, 6% der Gemeinde ist präsent und das auch nicht immer. Das heißt, für mich ist es eben wichtig, dass ich bei den Leuten bin, sei es wie heute am Abend die Jahreshauptversammlung der Landjugend oder eben Feste, wo grundsätzlich mal von Haus aus gut gelaunte Menschen sind, die dann auch das Gespräch suchen und allein weil du da bist, sozusagen Seelsorge annehmen. Und deshalb muss man rausgehen und nicht nur drinnen bleiben.
Die Beichte beim Feuerwehrfest sozusagen.
So ungefähr. Also die Platzkonzerte hatten heuer für mich die intensivsten seelsorglichen Gespräche zu bieten ever.
Jetzt weiß man ja, die Kirche hat Probleme mit dem Nachwuchs, insofern als dass wenig Pfarrer nachkommen. Das bedeutet auch, dass Pfarrgemeinden oft viele Gemeinden umfassen. In Ihrem Fall ist es jetzt Angert, Angerberg und Maria Stein, was diesen administrativen Teil betrifft. Hat man denn dann überhaupt noch genug Zeit, sich um die einzelnen Schäfchen zu kümmern?
Die Zeit muss gut organisiert sein und man muss auch Prioritäten setzen. Was aber mir persönlich wichtig ist, ist, dass es eben das Administrative zwar braucht und auch darum will ich mich gut kümmern, aber das, wenn es hart auf hart kommt, dann steht das hinten an. Denn die Pastoral, die seelsorglichen Tätigkeiten sollen und müssen im Vordergrund bleiben. Und das heißt für uns diese Doppelaufgabe, aber wenn wir es geschickt machen und uns manchmal über Phasen hinweg retten, wo es einfach mehr ist, dann funktioniert das schon.
Jetzt muss man ja noch dazu sagen, es gibt ja einen Pfarrerprovisor. Also Sie
Genau.
sind ja nicht ganz alleine mit all diesen Aufgaben. Aber passiert es Ihnen doch im Dorf, dass Sie manchmal als Frau Pfarrer angesprochen werden? Ist das schon mal vorgekommen?
Dann machen Sie es mit einem Augenzwinkern. Also Sie sind sich sehr bewusst, dass es eben nicht so ist, dass ich der Pfarrer bin, den will ich auch gar nicht ersetzen. Aber sie haben jetzt über die Zeit sehr wohl auch erkannt, dass da die Seelsorgerin ist, die man ansprechen kann, die eben losgelöst ist von diesem Schema Mann, Frau oder geweiht oder nicht geweiht. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis.
Würden Sie sich das wünschen, dass auch Frauen Pfarrer werden dürfen?
Also für mich persönlich würde es nicht in Frage kommen. Ich würde auch, wenn es jetzt heißen wird, Diakoninnenweihe wäre möglich, würde ich mich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht weihen lassen, weil ich diese Machtstruktur gar nicht für mich entdecken will. Am Ende des Tages, das heißt, ob Frauen Pfarrer werden dürfen oder nicht, ist für mich gar nicht das primäre Thema. Anerkannt zu werden als Mensch, der für die Kirche unterwegs ist, das wäre mir viel wichtiger. Und dass es da nicht darum geht, ob ich jetzt eben als Mann oder Frau unterwegs bin oder als Geweihte, Nichtgeweihte, sondern dass mir zugetraut wird, dass ich die Botschaft verkünden kann. Und da fehlt es einfach noch.
Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft, für die Kirche?
Für die Kirche an sich, dass sie ihren Weg findet und den wird sie finden, dass sie nach wie vor Menschen erreicht, denn unsere Botschaft bringt nichts, wenn es uns niemand abnimmt, dass wir das, was wir verkünden, selber leben dürfen. Da fehlt es auch manchmal, dass das übereinstimmend ist. Und wenn wir am Ende des Tages einfach schaffen, dass durch unseren Glauben es Menschen besser geht, dann wäre mein Wunsch eigentlich schon erfüllt.
Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Frau Maas, Dankeschön für dieses Gespräch und alles Gute.
Dankeschön.
Stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein Taxi. Niemand sitzt am Steuer und trotzdem werden Sie an Ihr Ziel gebracht. In Wörgl soll ja im kommenden Frühjahr das erste autonome Taxi, also ein selbstfahrendes Fahrzeug, getestet werden. Wie das genau ausschaut, das erzählt uns jetzt Daniel Watzenick. Er ist uns aus Graz zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite freut mich, dass ich heute die Möglichkeit habe, so viel was über das autonome Fahren zu erzählen.
Ja, Sie sind nämlich Experte darin. Sie sind der technische Leiter der Virtual Vehicle Research GmbH, also dieses Forschungszentrum der Technischen Universität Graz, die hinter diesen ganzen Forschungen zum autonomen Fahren steht. Und die eben dann auch in Wörgl diese Teststrecke betreiben will. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie wird denn das ausschauen?
Ja, also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Wir haben ja bereits 2015 das erste autonome Fahrzeug entwickelt in Österreich, das jetzt mittlerweile eben seit 2015 schon einige Entwicklungsjahre hinter sich hat. Mittlerweile haben wir in unserem Fuhrpark drei solcher Fahrzeuge und haben schlussendlich auch sehr viele Testkilometer auf öffentlichen Straßen schon absolviert. Das heißt, die Zuverlässigkeit und die Robustheit, die haben wir mittlerweile nachgewiesen. Wir haben auch eine offizielle Testbescheinigung über das Ministerium erhalten und haben schlussendlich begonnen, auf der Autobahn der A2 rund um Graz zu testen, ganz klassisch im Mischverkehr, also mit allen anderen Fahrzeugen, die unterwegs sind. Die Autobahn hat natürlich gewisse Vorteile, daher geht auch jeder zuerst auf die Autobahn. Da gibt es keine Fußgänger in der Regel, keine Fahrradfahrer, keinen Gegenverkehr. Man hat keine langsamen Fahrzeuge unterwegs. Also da gibt es einiges an Erleichterungen, daher beginnt man in der Regel auf der Autobahn. Und das haben auch wir gemacht. Dann haben wir Schritt für Schritt begonnen, in der Stadt Graz zu testen. Wir testen auch ja jetzt auf den öffentlichen Straßen rund um das Shopping Center West in Graz. Und letztes Jahr haben wir gesagt, ja, jetzt hat Graz mehr oder weniger schon profitiert. Es gibt auch die ein oder andere Aktivität natürlich in Wien, in Pörtschach, in Kärnten, in Koppel, in Salzburg-Land. Sagt, na, jetzt wird es mal an der Zeit, dass wir weiter Richtung Westen gehen. Und ja, Wörgl hat sich einfach angeboten. Und da wollen wir jetzt eben 2024 das Robotaxi auch wirklich in der Stadt Wörgl zum Einsatz bringen.
Genau, und wie schaut das dann jetzt aus Sicht der Bürger? Da fährt dann, pardon, auf einer ausgewählten Strecke dieses Fahrzeug herum. Kann ich da einsteigen? Kann das jeder testen? Wie wird das ausschauen?
Das ist genau die Idee. Also den Auftrag, den wir uns gestellt haben, ist tatsächlich jetzt nicht von Nerds für Nerds die Technologie zu entwickeln, sondern jeder soll davon profitieren und wir wollen tatsächlich Akzeptanz schaffen. Erlebbarkeit dieser Technologie, Greifbarkeit dieser Technologie erzeugen. Und das heißt ganz einfach, jeder, der mag und will, ist dann herzlich eingeladen, mit dem Fahrzeug sich kutschieren zu lassen. Und da gibt es jetzt keine Einschränkungen. Wir fahren natürlich mit Sicherheitsfahrer. Das sieht auch das Gesetz in Österreich so vor. Es ist ein ausgebildeter Fahrer, der deutlich mehr hat als ein B-Führerschein. Das heißt, die Sicherheit ist auch in der Form gegeben. Aber schlussendlich darf jeder, der mag, und ich lade auch alle Wörgler und alle Tiroler und jeder, der in der Nähe ist, der gerade auf Urlaub ist, dann ein. Das wird auch publik gemacht, sodass jeder das Technologie testen kann. Und auch wir wollen zeigen, dass es in keinem Anführungszeichen kein Teufelszeug in deinem Zeichen ist, ja.
Dennoch gibt es natürlich Menschen, die Sorge um diese Sicherheit haben, weil es ist künstliche Intelligenz, es ist ein Computer, das heißt, es gibt natürlich Angriffsfläche für Hacker. Und da ist die Sorge, dass eben auch teilweise sogar gezielt Unfälle gebaut werden können. Wie begegnen Sie denn dieser Sorge in der Forschung und in Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, also das ist natürlich eine sehr, so technologisch gesehen, eine sehr weitreichende Frage, aber tatsächlich ist es richtig, man könnte Sensoren gezielt attackieren, damit das Fahrzeug blind machen. Man könnte, wie bei jedem Computer, man spricht ja da wirklich von einem Computer auf Rädern, also wie auch bei jedem Computer kann man sich da auch so vorstellen, dass ein Trojaner eingepflanzt wird, beziehungsweise ein Virus entsteht, und das gilt auch dementsprechend mit den höchsten Sicherheitsmaßnahmen abzusichern. Und da arbeiten wir auch schon seit langem daran, also nicht nur wir in Graz, sondern also sozusagen ein globales Interesse, solche Fahrzeuge nicht nur sicher im Sinne der Verkehrssicherheit zu machen, sondern auch sicher bei solchen Attacken. Im Englischen ist es leichter mit Safety and Security. Im Deutschen haben wir nur einen Begriff, aber schlussendlich geht es genau darum, das Fahrzeug muss safe und secure sein. Ansonsten stellt man sich einfach Gefahren, gibt es einfach Gefahren, die man vermeiden wollen. Ja.
Dennoch ist es so, das Fahrzeug fährt nicht komplett alleine. Sie haben schon gesagt, es ist eben immer ein Sicherheitsfahrer mit an Bord. Aber wenn das Fahrzeug so sicher ist, warum braucht es den denn dann überhaupt?
Ja, die Begründung ist ganz einfach. Die Rechtslage sieht das so vor, vor allem in Europa ist ein Sicherheitsfahrer vorgesehen. Das wird auch eine Zeit lang noch so bleiben. In Amerika gibt es erst seit kurzem auch die Möglichkeit, auch nur sehr lokal in San Francisco auch ohne Sicherheitsfahrer zu fahren. Da ist natürlich vorgeschrieben, das Fahrzeug muss von außen gestoppt werden können, also remote controlled. Das ist vorgeschrieben. Das wird dann in irgendeiner Form auch in Österreich dann in der Form auch implementiert werden. Nur aktuell ist es tatsächlich so, egal ob es jetzt in Deutschland oder Österreich oder Frankreich oder Italien ist, der Sicherheitsfahrer ist vorgeschrieben. Der Sicherheitsfahrer muss auch dementsprechend ja, Weiterbildungen vorweisen können, die zusätzlich zum B-Führerschein zu absolvieren sind.
Jetzt gab es in anderen Ländern, wo es Teststrecken gab, dennoch ein paar Unfälle oder auch Ausfälle, weil zum Beispiel ganz einfach das WLAN-Signal nicht ausgereicht hat. Welche Erkenntnisse haben Sie denn bisher aus den Teststrecken in Graz und auf der A2 rausziehen können?
Also wir hatten, und da bin ich auch sehr froh und dankbar, und an der Stelle auch danke an das ganze Team, das da dahinter steht in der Entwicklung, dass wir bis jetzt noch keine kritischen Situationen gehabt haben, geschweige denn einen Unfall produziert hätten, egal ob es Sachschaden oder mehr ist. Da sind wir sind natürlich sehr konservativ, wir sind alle Technologieexperten, versuchen das auch dementsprechend, und es ist auch gelungen, da keine Gefahrensituationen überhaupt zu ermöglichen. Und das heißt schlussendlich auch, dass wir sehr viel ja, auf der Teststrecke testen, bevor wir also auf die öffentliche Straße gehen. Das ganze Fahrzeug wird auch simuliert. Das heißt, viele Szenarien, also viele Möglichkeiten werden im Vorfeld in der Simulation auch abgebildet. Daher kommt auch der Name des Unternehmens Virtual Vehicle, weil sehr vieles passiert in der virtuellen Welt. Da kann ich deutlich mehr erproben und muss nicht sofort das Risiko des realen Verkehrs auf mich nehmen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Also es muss gelingen, ja, sehr vieles im Vorfeld, gerade diese Spezialfälle, wir sagen da Corner Cases dazu, man kann nicht alles im Fahrzeug programmieren, es können immer wieder Situationen auftreten, da kommt halt die Person im gelben Anorak bei tiefstehender Sonne über die Straße, man kann nicht alle diese Situationen vorab testen, das heißt, da braucht es einfach die Simulation dazu, und das ist genau unser Schlüssel zum Erfolg, das Fahrzeug wird simuliert, wir testen sehr viel, dann gehen wir auf den Proving Ground, das heißt die abgeschlossene Teststrecke. Und wenn wir uns dann wirklich sicher sind, dann geht es tatsächlich auf die Straße. Und das machen wir eben seit 2017 so, dass wir eben, wie vorher angesprochen, auf der Autobahn und im Stadtbereich Graz und 2024 dann im Wörgl also auch unter Beweis stellen wollen, dass wir da ganz gut und sicher und zuverlässig unterwegs sind.
Das heißt, die Personen, die dann da einsteigen, sind dann nicht im weitesten Sinne Crash-Test-Dummies. Es ist schon. Ich frage anders, wie.
Absolut nicht. Absolut nicht. Und wir hatten ja auch sehr, sehr erfolgreich die Strecke in Graz, die tatsächlich davon von der Ausstiegsstelle der Straßenbahn rüber zum Shopping Center West. Da fährt in der Regel sonst ein Bus, ein vorerst nicht elektrischer Bus. Und wir haben gesagt, wir bieten unser Service parallel an. Man kann dann sagen, ich fahre mit dem Bus, wenn ich da oder ich steige in das autonome Fahrzeug, erlebe die Technologie und kriegt mehr oder weniger auch ein Gespür, ein Gefühl, wie weit ist das Ganze überhaupt? Und es ist einfach weiter, als man vielleicht auch denkt. Es ist nicht mehr 10 Jahre vor uns, sondern die Technologie für ein Robotaxi zum Beispiel, die gibt es ganz einfach. Und da gibt es sehr viele Zufriedene. Wir schauen natürlich auch, ein Feedbackbogen wird immer am Ende ausgefüllt, damit wir auch ja, schlussendlich das auswerten können, wie zufrieden waren die Pfarrer, haben sie sich sicher gefühlt, was angenehm, was war unangenehm. Also genau diese Elemente helfen uns natürlich auch, den Komfort zu verbessern. Und schlussendlich wollen wir das wirklich erreichen, dass diese Technologie skaliert und dass wir in Österreich, ähnlich wie in San Francisco, diesen Service auch anbieten können. Und vielleicht wird es tatsächlich dann in Burger die erste Stadtgemeinde sein, die diesen Service dann anbieten wird. Ja, das ist sehr schön.
In München wollte der Autoverleih Sixt ja heuer noch das erste Robotaxi mit Sicherheitsfahrer auf den Markt bringen. Das hat sich jetzt, soweit ich weiß, verzögert. Was glauben Sie denn, wann wird denn das markttauglich, also auch massentauglich sein in Österreich?
Und da muss man vielleicht sagen, es gibt wir haben jetzt immer über das Robotaxi gesprochen und das hat auch einen Grund, wenn man das Fahrzeug betrachtet und da ist jetzt egal, ob es unser Fahrzeug ist oder das Fahrzeug von Waymo, also von der Google-Tochter, die Fahrzeuge sind sehr teuer, weil ich brauche sehr viele Sensoren, die ich da vorsehen muss, unterschiedliche Rechenplattformen, also der Wert des Fahrzeuges, der steigt, der verdoppelt, verdreifacht sich. Das heißt auch schlussendlich für den Massenmarkt sind wir viel zu teuer, wenn man wirklich Richtung Individualverkehr denkt. Bei einer Service-Funktion, also wie zum Beispiel ja, Taxi oder vielleicht auch Güterverkehr, da wird die Technologie ja anderswertig investiert, beziehungsweise anders investiert und der Endkunde muss natürlich irgendwann mal eine Gebühr zahlen, wie auch bei einem Taxi, aber schlussendlich muss ich mir jetzt nicht ein Fahrzeug zu einem enormen Preis auch leisten. Und daher sprechen wir auch generell, egal ob es jetzt in Amerika ist, in Kalifornien oder auch in Shanghai oder in anderen Städten, wo bereits ein Service ja angeboten wird, immer von solchen Ansätzen wie ja, Taxi oder schlussendlich geht es Richtung Uber und Lyft. Warum es jetzt in Europa oder wann es in Europa so weit ist, da muss man aber unterscheiden, dass die Rechtslagen in Asien bzw. in Amerika anders sind, als es in Europa ist. Und in Europa sind wir einfach aktuell auch noch sehr fragmentiert. Die Länder, auch wenn wir die Europäische Union haben, aber die Länder sind natürlich sehr souverän und gehen mit unterschiedlichen Ansätzen voraus. Wir hatten zum Beispiel auch, da zitiere jetzt das BMK, also unser Ministerium, die Idee gehabt, wir kopieren ganz einfach den Gesetzestext, die Änderung der Straßenverkehrsordnung, die ja in Deutschland passiert ist, und übernehmen die in Österreich. Jetzt haben wir auch gelernt, dass die Prozesse, es beginnt schon mit dem 57a-Artikel, ganz anders sind als in Deutschland. Das heißt, so der einfache Copy-Paste-Vorgang funktioniert jetzt nicht von Deutschland auf Österreich. Und da haben wir eigentlich schlussendlich das Problem, dass wir diese Technologie deutlich schneller sehen werden in anderen Kontinenten, sei es jetzt China, Südkorea, Japan oder eben natürlich die USA, als es bei uns sein wird. Da wir einfach in vielen Fällen einfach durch die Rechtslage ein bisschen hinten, sagen wir es mal so, benachteiligt sind. Und wir wissen ja auch, dass die, vielleicht nur ganz kurz den Satz, das Fahrzeug, das man jetzt ja in Europa erwerben kann, das eine autonome Fahrfunktion hat, die Mercedes S-Klasse, die seit letztes Jahr verfügbar ist, die kann man sich kaufen und die hat eine Funktion, die auch gar nicht mal so verkehrt ist, der Staupilot, den ich auf der Autobahn einsetzen kann, vor allem wenn ich im Sommer von Deutschland durch Tirol nach Italien fahren will, hört man zwar nicht gerne, aber natürlich ist das die Transitroute, ist dieser Staupilot natürlich sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr interessant, weil ich dann einfach entspannter im Stau unterwegs sein kann. Ja.
Jetzt habe ich eben vorhin schon herausgehört, die Zukunft liegt vermutlich eher im öffentlichen Verkehr und im Güterverkehr. Eben wie Sie sagen, das würde die Tiroler vielleicht freuen, weil das hoffentlich auch Entlastung bringt im Transit. Jetzt weiß ich, in Wörgl ist ja auch der Pkw, dieses Taxi, das geplant ist, nur der erste Schritt. Das soll ja im zweiten Halbjahr dann doch noch Richtung öffentlicher Verkehr gehen. Was ist denn da geplant?
Genau, also, und der erste Schritt, wie Sie auch richtig gesagt haben, ist tatsächlich der Pkw, unser Ford Fusion, also der Ford Mondeo, also ein amerikanisches Modell, der ja die ersten Schritte in Wörgl machen wird. Da hatten wir jetzt im Juli die erste Testphase. Im August gab es ja die Möglichkeit, Bürgermeister Rittard konnte sich selbst davon überzeugen, wie das Fahrzeug funktioniert. Er ist da im Bereich Bahnhof autonom gefahren, ebenso der Staatssekretär für Digitalisierung, der Herr Durski. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wird tatsächlich ein elektrischer Bus sein. Ein Bus, der ja, Größenordnung bis zu 20 Personen, 20 Sitzplätze haben wird. Und dieser Bus ist dann natürlich sehr, sehr interessant, wenn es darum geht, auch tatsächlich größere Personengruppen von A nach B zu transportieren, beziehungsweise tatsächlich auch ja, den Commuting-Verkehr zu unterstützen. Gerade in Tirol oder in der Phase, wo man jetzt nicht so gut, oder ganz anders gesagt, Es gibt da jetzt kein Uber-Netz, das haben wir nur in Wien so gesehen. In vielen Fällen muss man einfach mit dem persönlichen oder mit dem eigenen PKW fahren. Und das ist genau unser Ansatz. Wir sagen, okay, wir wollen zeigen, dass das Auto, ja, automatisierte Mobilität, autonome Mobilität mehrere Vorteile hat. Rein elektrisch natürlich mit unserem Bus, den wir in der zweiten Jahreshälfte betreiben wollen. Gleichzeitig die Autonomie, die auch die Möglichkeit bietet, einfach sicherer im Verkehr zu sein, weniger Unfälle zu produzieren, weniger gefährliche Situationen zu produzieren. Und schlussendlich auch den Komfort, dass man das System jetzt nicht ganz klassisch einem Schedule, wie wir es jetzt im Busverkehr haben, ausrichtet, sondern on demand. Ride-hailing ist der englische Begriff, dass ich solche Systeme auch on demand holen kann. Wir wollen einfach vermeiden, dass wir Busse sehen, wo vielleicht nur zwei, drei Leute drinnen sitzen, die aber einfach gemäß Fahrplan fahren. Ich glaube, da ist auch Optimierungspotenzial in der Zukunft zu sehen.
Das wird sicher auch darauf ankommen, wo der Bus fährt. Weiß man denn jetzt in Wörgl schon, wo die Teststrecke sein wird oder zumindest sein könnte, welche Bedingungen es dafür bräuchte?
Also wir sind da gerade in Abstimmung mit dem Gemeinderat. Also die Teststrecke, es gibt jetzt zwei Varianten, die wir jetzt diskutieren. Die müssen dann auch natürlich vom Gemeinderat auch abgesegnet werden. Das wäre vielleicht an der Stelle ein bisschen zu früh darüber zu sprechen, weil es geht tatsächlich so, dass wir auch diesen Pendlerverkehr unterstützen. Im ersten Schritt vielleicht auch parallel zu einer anderen Busroute dieses Service anbieten, sodass einfach die Möglichkeit besteht, für alle Tiroler und Tirolerinnen, einfach das Service zu nutzen und mal statt dem üblichen Bus, den ich sonst jeden Tag in der Früh nehme zur Arbeit oder zur Schule, ich nehme mal den anderen Bus und lass mich einfach von der Technologie überraschen, beeindrucken und kann auch die Leute, die, also unsere Testfahrer sind natürlich auch Experten, die waren in der Entwicklung mit dabei. Das heißt, ich kann auch technische Fragen stellen und kriege eine Antwort dazu. Also genau, wir wollen einfach die Technologie greifbar machen und wirklich zu den Leuten bringen. Ja. Das ist genau unsere Aufgabe, unser Auftrag, den wir sehen.
Also die Teststrecke dann im wahrsten Sinne, weil sie eben dann auch für jedermann, jede Frau zu testen ist. Herr Wazenig, ich danke für das Gespräch und diese ersten Infos. Wir hören und sehen uns sicher wieder. Und alles Gute inzwischen bei der Entwicklung.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut und wir sehen uns definitiv bald wieder. Ja.
Danke auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören und zum Lesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.